SRF 3.
Gute Nacht und herzlich willkommen zu Nachtwach. Ich habe heute folgende Fragen an euch. Was ist passiert, dass ihr Schuldgefühle habt? Und wie geht ihr jetzt damit um? Oder wenn ihr jetzt die Schuldgefühle hinter euch haben können lassen, wie habt ihr das geschafft? Erzählt mir das, macht mit. Das ist die Gratisnummer 0800 00 22 20. Nochmal zum Mitschreiben 0800 00 22 20. Eine Geschichte, die ich gerne hören würde, wäre zum Beispiel die, dass jemand anruft und erzählt, dass er oder sie im entscheidenden Moment jemanden im Stich gelassen hat. Oder vielleicht noch eine andere Geschichte zum Anregen, zum euch Anregen. Wenn jemand würde erzählen, wie ihn Schuldgefühl plagt oder natürlich auch sie Schuldgefühl plagt und wo sich sagt, oh, wäre ich doch dort nur vorsichtiger gefahren und es wäre nicht das schlimme Unglück dort passiert. Schuldgefühlsthema, nochmal die Nummer 0800 00 22 20. Und am Telefon ist der Martin. Das ist Barbara. Salut Martin.
Salut Barbara.
Martin, was für Schuldgefühl plagt dich?
Ja, ich habe eben vor rund 88 Jahren das erste Mal geraten. Meine Frau war eine Polin, gebürtige. Und wir haben dann das Kind aus finanziellen Gründen mal vorerst, also mindestens habe ich das gedacht, auf Polen abgegeben mit halbjährig. Und dann ist eben die Entscheidung nachgekommen und durch das ist die Tochter eigentlich in Polen aufgewachsen.
Darf ich schnell fragen, wieso dass er dann das Kind nach Polen gegeben hat?
Also, jetzt ist mir klar, für sie ist es natürlich, sie hat einfach nicht so gerne, also beziehungsweise sie ist einfach überfordert gewesen einerseits. Mhm. Aber sie hat für finanzielle Gründe angegeben, dass sie auch muss arbeiten und so. Und dann habe ich gesagt, ja gut, vorübergehend okay, oder? Aber dann ist sicher nicht das ganze Zeug, oder? Und dann ist dann eben zur Scheidung gekommen.
Also sie ist mit dem Kind also mit auf Polen?
Nein,
sie ist da geblieben. Und das Kind ist dann zu Großeltern oder so gekommen?
Also zu Bekannten von ihr, ja.
Ja. Okay.
Und dann habe ich natürlich dann, ja, die Schuld gefühlt, dass ich das zulassen habe, einerseits, oder? Und andererseits ist dann einfach, ich habe dann schon ums Sorgerecht gekämpft, aber es war noch ein Spaß für sie, dass sie dann hat noch in die Schweiz wollte. Oder sie ist dann einfach dort unten aufgewachsen.
Wann hast du sie zum letzten Mal gesehen?
Jetzt, wo sie 18 geworden ist, habe ich mit der neuen Familie sie besucht. Also mit den zwei Kindern aus der zweiten Ehe, wo ich jetzt drin bin. Noch.
Ja.
Und sonst telefonisch einfach teilweise. Mhm. Und ich habe sie natürlich viel besucht nach der Scheidung. Ich bin jede Ferien runter. Und darum ist auch das Verhältnis mit ihr viel besser als mit der Mutter. Weil sie ist mit 1996 hat sie das letzte Mal gesehen, die Mutter.
Ah, die ist dann nachher wirklich dort alleine bei diesen Bekannten aufgewachsen, ohne dich als Vater und ohne Mutter im Prinzip.
Genau, ja.
Mhm.
Und eben die zweite ist dann im 1995 geschlossen worden. Und da haben wir zwei Kinder draus. Das ist mein Sohn, der ist, wird 20 jetzt dann im Januar am 19. Und meine Tochter wird 13 geworden am 1. September.
Ja.
Und jetzt ist meine Frau ist das erste Mal im September 2009 runter mit der Tochter, weil sie noch nicht schwierig war, ein Jahr lang.
Also wo runter?
Auf Philippinen, weil sie ist von den Philippinen.
Mhm, ja.
Und nachher ist sie aber nochmal zurückgekommen im April oder Mai 2010 ist sie nochmal zurückgekommen.
Ja.
Und nachher hat sie es wieder nicht ausgehalten im 2012 und jetzt ist sie seit 3 Jahren dort mit der Tochter. Aber mein Sohn ist natürlich auch geblieben, weil er ist jetzt, hat jetzt will die Lehre machen, aber ist jetzt leider noch am Suchen nochmal, weil er ist irgendwie 4 Monate mit Unfall bedingt, hat er dann die Lehre müssen aufgeben leider, wo er jetzt drin gesteckt hat.
Ja. Und was sind es denn genau, die Schuldgefühle, die dich plagen, dass du...
Ja, dass ich
es zweimal dir so passiert ist und du nicht hast können dabei sein beim Aufwachsen von der Kind.
Also mindestens jetzt von der Tochter nochmal, ja. Mhm. Ja, das ist eigentlich eben so, dass ich dann finanziellen Gründen eben auch zu wenig Zeit gehabt für die neue Familie einerseits und andererseits ist es einfach immer irgendwie, hat es immer nicht knapp gelangt immer, oder? Beziehungsweise und sie ist dann eigentlich auch aus den existenziellen Ängsten ist sie dann auch aber einerseits natürlich auch Heimweh.
Ja.
Und dann, ja.
Also mit anderen Worten, du hast ihr nicht können das bieten, was du eigentlich ihr auch hättest wollen bieten, aber es ist irgendwie nicht gegangen.
Genau, so. Und jetzt habe ich eben einen Neuanfang müssen machen, weil ich bin über 10 Jahre im Weinhandel gsi und dann bin ich eben in eine kleinere Firma gegangen für den Weinhandel und der ist dann eben leider ist dann nicht so weitergegangen, wie es da war, wie der Grossfirma, wo ich war. Und jetzt habe ich eben, dann bin ich auch ein bisschen arbeitslos gewesen und jetzt bin ich eben wieder am Aufbau. Jetzt habe ich einen Job im Verlag und dann habe ich eben noch so 3 Nebenjobs, dass es gelangt hat. Oder darum bin ich jetzt eben gerade heute Morgen um 3:30 muss ich wieder auf die Zeitungstour.
Ja, dann musst du ja schon gleich gehen. Also jetzt muss ich ganz schnell schauen, wie spät das ist. Also 12 ab 12. Also die Schuldgefühle, die sind dann immer noch manchmal da oder sind die schon, hast du die können irgendwo verarbeiten?
Ja, ich bin jetzt ein bisschen dran verarbeiten. Wir sehen uns einfach jetzt ja im Jahr einmal halt mit der Frau zusammen und mit dem Kind auch.
Ja.
Und ja, ich bin dann eben in 10 Jahren pensioniert und dann gehe ich dann ab. Ich bin jetzt 54 gewesen, also bald 55 und dann gehe ich natürlich auch dort ab, dann, weil eben mit der Pension wird es in der Schweiz wahrscheinlich nicht lange, weil ich ja auch ziemlich Pensionskasse plündert habe.
und die Frau, die zweite Frau, die Philippina, die, also mit der hast du dann noch Kontakt?
Ja, ja, sicher.
Also es ist immer noch, das ist eigentlich immer noch eine Liebesbeziehung.
Ja, es ist räumlich trennt einfach nur.
Ja, räumlich trennt. Aber eben, das ist ja noch schwierig, dann immer hin und her zu gehen, das Geld lange. Wie teuer ist ein Flug?
Ja, jetzt letztes Jahr sind wir da unten, 1500 je. Mein Christopher ist auch mitgekommen natürlich.
Ja.
Und sie ist in der aufgekommen im letzten April, Ende April bis Ende Juni. Ende Mai natürlich. Und das ist auch etwa so 1800 glaub, von den Philippinen aus und retour.
Eben, gell, es gibt ja dann gar keine Möglichkeit. Also wenn es ihr da nicht gefällt und irgendwo... Also, vielleicht kann man fragen, wieso das ihr nicht gefallen hat. Andere Kultur, kalt.
Nein, es hat ihr eigentlich schon in dem Sinn nicht so schlecht gefallen. Es ist eben einfach von den existenziellen, finanziellen Gründen ein Grund. Der andere eben auch ein bisschen von den Dings halt auch, von der Highway. Und eben, wenn sie dann zum Beispiel noch das Geldmangel 5 Jahre nicht mehr können ab oder so.
Ja. Highway und so. Und hast denn du das Gefühl, dass du sie dann, wenn du eben in 10 Jahren mal oder in 11 Jahren, wie du jetzt 54 bist, wenn du dann pensioniert bist, dass du dann runtergehst und dass du sie dann auf Händen trägst?
Ja, ich versuche das dann und ich möchte dann noch ein bisschen reisen auch noch.
Ja.
Und dann werde ich natürlich schon schauen, dass es jetzt dann auch schön hat und ich natürlich auch dann beide. Ja, miteinander einfach, genau. Ja.
Du, dann wünsche ich dir jetzt mal erstens eine gute Nacht, die zwar kurz ist.
Ja, genau.
Und danke fürs Gespräch.
Danke dir auch.
Mach's gut.
Merci. Ciao.
Ciao, Martin. Tschüss. Unsere Nummer 0800 00 22 20, das ist eine Gratisnummer. Wir reden heute über das Thema Schuldgefühl. Das kennen wir ja wahrscheinlich alle. Ich habe vorher ja gesagt, was mich so ungefähr auch noch würde interessieren. Und wie kann ich nochmal einen Input hineingeben? Und zwar der, dass es gibt ja Kinder, die in einem Klima aufwachsen, wo immer irgendwo so permanente Schuldgefühle verteilt werden und wo man als Kind ständig auch ein schlechtes Gewissen hat und mit diesen Schuldgefühlen aufwächst. Und wie lebt sich das heute jetzt als Erwachsene? Das würde mich auch wundern. Macht mit, Leute da. 0800 00 22 20. Und dann habe ich nämlich noch ein Mail ausgedruckt, das von der Paula reingekommen ist. An nachtwach.srf.ch könnt ihr also auch machen. Nie in meinem Leben werde ich vergessen, wie ich damals vor 20 Jahren auf das Kleinkind einer Nachbarin aufgepasst habe. Ich verlor die Kleine einen Moment lang aus den Augen und fand sie im Biotop eines anderen Nachbarn wieder. Sie war hineingefallen. Ich zog sie raus und rief sofort die Ambulanz, offensichtlich rechtzeitig. Das Kind zog sich keine irreparable Schäden zu. Trotzdem habe ich noch heute jedes Mal Schuldgefühle, wenn ich am Biotop des Nachbarn vorbeikomme oder das mittlerweile erwachsene Kind oder dessen Mutter treffe. Ich habe damals aus reiner Unachtsamkeit das Leben eines Menschen aufs Spiel gesetzt. Etwas, was ich mir zeitlebens nicht verzeihen kann. Man kann sich es nicht verzeihen, kann man sich aber mit sich selber vielleicht versöhnen. Man hört ins nächste Gespräch rein. Wer ist das jetzt echt? Ja? Dann schaue ich mal. Heidi, da ist Barbara.
Da ist Heidi.
Ja, wunderbar. Das hat geklappt.
Heidi. Ja.
Also gut, wegen was hast du Schuldgefühl?
Wegen meiner Essstörung.
Mhm. Wann hat das angefangen?
Ja, 15, 16.
16 und du bist jetzt?
32.
Also die Hälfte,
ja,
von
deinem, ja.
Die Hälfte von deinem Leben. Tust du immer noch hungern?
Ja. Ja?
Hungern.
Ja.
Hungern,
nicht
mehr essen.
So schlimm, aber.
Ja. Aber jetzt musst du schon sagen, und wieso hast du ein Schuldgefühl wegen dem?
Ja, weil meine Familie hat bis jetzt ist die immer hinter mir gestanden.
Ja.
Und ich habe einfach mega Schuldgefühl, weil ich immer noch in diesem Seich bin, oder? Und ihnen wie etwas wird umgehen. Und das einfach mit schaffen.
Mhm.
Und sie immer da sind, sind immer da. Sie haben mir geholfen, sie helfen mir immer noch.
Also du enttäuschst sie immer wieder, so meinst du?
Also ja, ich empfinde es so. Sie sagen es zwar nicht, aber ja, ja. Ich habe gleich mega Schuldgefühl, oder?
Ja. Lebst denn du jetzt alleine in einer Wohnung? Und
ja.
Wann bist du denn zu Hause ausgezogen?
Ja, ich ausgezogen bin ich so um die 20 herum, aber habe alleine gewohnt. Und dann wieder irgendwelche so Wohnheimbetreuungen und dann wieder Kliniken. Und ja,
also wohne
ich aber wieder alleine.
Also ein sehr schweres Leben, das du hast, und ein anstrengendes Leben.
Ja, schon, aber andere haben
ja
einfach anders, oder?
Ja.
Aber
kannst du dir erklären, wenn du so ein bisschen zurückschaust, warum es angefangen hat mit der Essstörung, was eigentlich dahinter steht?
Ja. Es gibt verschiedene Gründe. Es sind einfach so Faktoren zusammen. Es hat angefangen mit der Schule, oder?
Nicht gut in der Schule?
Ja, mal eigentlich schon, aber ich bin da. Ja, wie habe ich ausgesehen? Ja, Flaschenbäden, oder? Also die Brille, so dick.
Mhm.
Und dann, ja, ein bisschen schräge Zahnstellung halt, kurze Haare und ja.
Also du ja, hast dich selber nicht schön gefunden, wenn
nein,
du dich auch geschaut
hast? Ich habe mich ausgelacht.
Ja.
Und dann heisst es noch Heidi und dann darfst du so Sprüche anschauen wie ja, wo ist der Alpöi und der Geiserpeter und mhm, ja, wenn das im Kindergarten anfängt, oder?
Ja.
Und sich weiterzieht, bis bald.
Was hat es mit dir denn gemacht? Bist du traurig geworden über das oder hässig, wütig?
Ja, alles.
Alles mit dem
Hand. So Selbstvorwürfe.
Mhm.
Ja.
Und dann hast du gefunden, also gut, dann hungere ich jetzt, oder? Ja,
ja, jetzt. Ja, irgendwie, ich habe mich auch unsichtbar machen, dass mich niemand mehr sieht, dass ich dann ausgelachen werde und gehänselt ja. werde und nicht mehr ausgeliefert bin.
Ja, und von wie viel Kilo auf wie viel Kilo bist du denn da
also,
gemagert?
Also, in der ganz schweren Zeit bin ich 24.
24 Kilo?
Ja.
In welchem
Jahr? Ich habe da überlebt.
Eben, das kann man ja nicht überleben.
Ja, oder? Und dort bin ich Sondernahrung.
Also, ja. Dann haben die Eltern geschaut und haben dich ins Spital gebracht.
Ja, die haben gesagt, jetzt geht es nicht mehr. Ja, und dann, ja, jetzt habe ich mir mit Not einfach wieder 10 Kilo angegessen.
Jetzt bist du 34 Kilo?
Ja.
Also wenn du auf die Waage stehst, bist du jetzt 34. Das ist ja viel zu wenig. Und wie gross bist du
denn? Ja, knapp 1,60. Aber ich finde, ich weiss, für die Aussenstehenden, die stehen manchmal nicht so. Also ich habe das ja nachgefunden, aber Gott, ich fühle mich dick und ich habe, ja.
Findest du dich, aber findest du dich jetzt, wenn du dich anschaust, findest du dich denn nicht schön?
Nein, eben auch nicht.
Auch nicht? Also bist du unglücklich?
Ja.
Du hast erzählt, dass du dann aber auch eben in Kliniken warst und in, was hast du gesagt, in Wohnheim, oder?
Ja.
Betreut zu wohnen und so. Also das hat alles mit dieser Essstörung zu tun. Es ist ja mehr als Essstörung, oder?
Ja, ja. Es ist dann auch einfach auf die Psyche geschlagen, oder? Ja. Weil man immer das Gefühl hat, du bist ausgelacht worden und jetzt kann man es auch wieder niemandem mehr recht machen, oder?
Ich weiss das einfach aus Schilderungen von anderen Menschen, die da auch schon angerufen haben und von Essstörungen erzählt haben, wie schwierig das ist, aus dem auszubrechen. Gibt es denn irgendwie Menschen, die mit dir den Weg gehen, dass du da mal könntest ausbrechen und damit eben dann auch vielleicht eben die Schuldgefühle gegenüber deinen Eltern verlierst?
Ja, also das ist auch meine Familie. Sie kennen mich. Und sie akzeptieren es jetzt so, wie ich bin. Und wenn wir zum Beispiel ein Familienessen haben oder so,
ja,
dann bin ich mich nicht dazu zwingen, Entschuldigung, dass ich mein Essen... Entschuldigung.
Du musst ein bisschen Wasser trinken, zum...
Nein,
dann du nicht.
Und sie tun mir da nicht so etwas
zwingen
oder so. Und das ist schon rechte Unterstützung. Und dort kann ich einfach sein und essen und dort schaut dir niemand blöd. Oder?
Ja.
Was ist sie auch und wie viel und so.
Aber gut, jetzt gehen wir weg von der Familie und du hast gesagt, ich wohne jetzt allein gerade im Moment.
Ja.
Wo sehen dich denn? Also gehst du arbeiten?
Ja, im Moment darf ich nicht. Weil es immer noch... Ja.
Bist du krank geschrieben?
Ja, ich könnte ja. Und es könnte ja passieren. Und ja, ich weiß auch nicht, was die immer haben. Ich selber fühle mich schon weit genug.
Wie sieht denn der Tag aus bei dir? Ist denn der irgendwie strukturiert? Also schlafst du da bis irgendwie am Mittag?
Nein, ich schlafe nicht bis irgendwie. Dort würdest du schon wieder anfangen mit Schulgefühl, oder? Andere sind am Arbeiten.
Ja, genau.
Und nein, das kann ich nicht. Ich habe einen Rhythmus, und ich auch aufstehe.
Ja.
Also spätestens 8 Uhr. Und das Dumme ist, ich bin ja leiten, oder? Und dann habe ich jetzt wie ganz viele andere, ja, es ist zwar nicht eine Sucht, aber jetzt, am Tag ist jetzt irgendwie mit Putzen und dass ich frisch Luft gehe und ja, die ganze Zeit und dann noch lesen und Musik lesen, und aber es ist alles immer so, ich mache immer um die gleiche Zeit das Gleiche.
Das ist nicht manchmal auch ein bisschen langweilig.
Ja, ich habe schon Momente, wo ich gerne wieder jemanden hätte. Das ist so, ja. Es fehlt einfach das Leben, oder, in dieser Wohnung.
Eben, du kannst selber wie gar nicht mehr Freude haben, richtig am Leben, oder?
Ja.
Und bist du denn in einer Therapie?
Ja, das habe ich jetzt wieder angefangen.
Ja.
Und ich habe die Therapeutin selber gefunden, wir kommen nicht weiter. Und ich weiss einfach nicht, wo meine Blockade ist, weil es wäre mein grösster Wunsch, aus diesem Scheiß rauszukommen und dann endlich das schlechte Gewissen loswerden. Und ich gebe mir jenste Mühe und
Es geht einfach nicht.
Ich weiß nicht, ob
du
so blockiert.
Mhm. Weißt du was? Ich schlage dir vor, dass du im Hintergrund vielleicht noch weiterreden kannst.
Mhm.
Und wenn du Lust hast, und dann musst du nachher abhängen und die Redaktion läutet dir zurück.
Ja.
Mach's gut, also, Heidi.
Ja, danke
vielmals. Gute Zeit. Tschüss.
Ja, danke,
ciao.
Bye.
0800 00 22 20 für eure Geschichten, was Schuldgefühl angeht. Wegen was habt ihr Schuldgefühl? Also ich würde wirklich gerne jemanden hören, der mit dem Auto mal unterwegs war. Das ist, wo mit dem Auto unterwegs war und der erzählt, wäre ich dort einfach anders gefahren. Oder zur falschen Zeit bin ich am falschen Ort gewesen. Vielleicht anders gefahren, vielleicht vorsichtiger. Und es wäre dann das nicht passiert, was mir jetzt das Leben schwer macht. Ein schlimmer Unfall. So eine Geschichte würde ich gerne hören bis am 0800 00 22 20. Und am Telefon haben wir jetzt den Rolf.
Ja.
Das ist Barbara, sali Rolf.
Hey Rolf, ja, Barbara.
Was hast denn du, wegen was hast du?
Also, ich habe...
Schlechtsgewissen oder Schuldgefühl?
Ja. Am 15. Januar bin ich... an einem Hock gewesen. Ich wohne in Rheinfelden.
Ja.
Und einen Hock in Oberwil, Basel-Land.
Mhm.
Das ist von früher her, von einem Kegelclub, einfach noch ein Hock.
Ja.
Und um 8:30 bin ich einmal raus. Dann habe ich die Frau angerufen. Zwei Tage, als ich gekommen bin, habe ich noch dem Lindsprügli Schächtelin Luxemburg gekauft für die Frau,
mhm,
wie sie es gerne hat. Und mhm, dann habe ich angekündigt, ich bin jetzt unterwegs wie immer.
Ja.
Das ist gut. Dann bin ich ins Zehnertram gestiegen, 20 Minuten bis am Bahnhof, Bahnhof ausgestiegen und laufe 20, 25 Meter und gehe um und habe einen Herzstillstand.
Ja.
Und bei den 3 Wochen hat mich Securitas reanimiert und bin dann ins Universitätsspital gekommen, bin dort 3 Wochen gesehen. Hier haben sie um 22:45 um einen angerufen und dann war sie sehr geschockt.
Mhm.
Wie sie, wir waren 57 Jahre geheiratet, wir waren immer beieinander. Und
dann kommst du einfach nicht heim, beziehungsweise,
ja,
also nicht zu der Zeit, wo du hast,
wenn ich, ja, wenn ich gehört habe. Dann ruft das Spital an und sagt, ich habe einen Herzstillstand gehabt, aber sie sind jetzt dran, mich wieder
zu holen.
Und das ist auch gut gekommen, 3 Wochen Universitätsspital und dann 3 Wochen ein paar Mal weit. Nachher bin ich heimgekommen, gesund.
Mhm.
Und dann Ostersonntag die Nacht, Ostersamstag die Nacht, bricht sie zusammen vor dem Bett, mhm, und hat einen Herzinfarkt.
Also du bist kaum zu Hause gewesen?
Ja.
Wie viele Tage bist du jetzt schon zu Hause gewesen?
Ja, wir haben Mitte März.
Also
so.
Sie so
ich weiß nicht genau mehr, Tag. Aber auf jeden Fall nicht, etwa 6 Wochen.
Ja.
Und dann habe ich sie ins Bett gelegt und gerade wenn das Telefon von den Krankenwagen anruft, der Notarzt, dann sagt sie, nein, das ist nicht so schlimm, das ist morgen wieder gut.
Mhm.
Habe sie nicht gelassen. Sonntag gesehen, Ostersonntag, da weiß ich nicht mehr ganz genau, wie der da gelaufen ist, dort habe ich kein Ding mehr.
Keine Erinnerung mehr dran?
Nein, aber am Montag, ich habe dann noch gesagt, das habe ich immer gesagt, und wegen Vorwürfen, mir jetzt machen. Ich habe immer gesagt, weck mich, wenn etwas ist. Weck mich, wenn sie vor mir aufstehen.
Mhm.
Und dann habe ich am Montagmorgen, am Dienstagmorgen, höre ich einen Rumpeln. Ist sie entweder aufgesehen und zurückgekommen oder hat wollen aufstehen und geht wieder um einen zweiten Infarkt. Dann wieder ins Bett gelegt, gerade werden anrufen. Nein, das ist schon wieder gleich. Ich merke, es wird schon besser.
Sie hat einfach nicht wollen, dass du anrufst. Und
ja,
du hast dich nicht...
das ist so gesehen.
Ja, und du hast dich weh nicht wollen, dann über das hinwegsetzen, was
ja,
sie dir sagt.
Und der Vorwurf, Stoffe, wo ich mir nicht, ich mache mir nicht direkt davor, was ich als ein Leiter unter. Ich sage einfach, ich habe mir das vorgemacht. Ein Herzinfarkt, den ich hatte. Herzstillstand. Und dann das. Das hat sie so in sich hineingefressen.
Also der Kummer, die Sorge, die sie,
genau,
sie sich gemacht hat.
Wir waren 57 Jahre geheiratet und nie allein. Außer ich war im Dienst gewesen, aber im Betrieb, in welcher Firma geschafft.
Also auch so kennengelernt im Betrieb damals?
Nein, wir haben es auf, sie ist, glaube ich, 18 Jahre, als ich sie kennengelernt habe.
Auf dem Tanz?
Ja.
Vielleicht?
Ich bin 20.
Ja. Aber wie ist die Geschichte nachher noch weitergegangen? Vielleicht kommen wir auf das dann nochmal zurück. Aber wie ist denn die Geschichte weitergegangen? Also wie bitter hast du nicht angerufen?
Eben, da war eben der Empfang. Und dann haben wir am Dienstag gesehen, auf den Notfall. Mit Privattagen. Und dann haben sie mit dem Rollstuhl aus dem Auto rausgeholt. Ich durfte ja nicht fahren, weil ich auch nicht.
Weil du auch noch nicht gesund hast. Ja, genau, in dem Sinn gesund.
Ja. Da habe ich eine Bekannte, hat mich ins Spital gefahren. Und dann hat sie zu der gesagt, jetzt bin ich froh, bin ich im Spital. Hm. Und dann haben sie sie reingenommen, so für den EKG gemacht. Und dann hat man es gesehen. Mhm. Krankenwagen, Blaulicht auf Basel, auf Notfallstation, Intensivstation, Herz. Und der gleiche Arzt, den ich hatte.
Ein paar Wochen vorher?
Ja, mhm. Dr. Gubser. Und dann, das war für mich ein furchtbares Ding. Und dann, Mittwoch am Morgen, Viertel ab 7, haben wir dann angerufen, ich soll abends heute Nacht. Dann bin ich abends, am Viertel ab 7 Morgen ist sie verstorben.
Das ist nicht wahr.
Ja. Hat einfach die Herzmuskel so schwer geschädigt gewesen. Mhm. Und wie wenn man im Geschäft einen Fehler macht und ein anderer macht ihn auch wieder, macht sich auch einen Vorwurf. Ja. Haben es vorgemacht. Es ist nicht so krass, wenn ich jetzt das, wie du das meinst, ich habe einfach das Gefühl, ich habe ihr das vorgemacht. Ich mache mir da ein bisschen Vorwurf.
Also du hast, also nicht nur, also ich habe jetzt immer gedacht, die Schuldgefühle sind so ein bisschen die, weil du nicht sofort dem Arzt wirklich angerufen hast.
Das kommt noch dazu.
Das kommt dann als Zweites. Aber das vorgemacht in dem Fall. Also ja. Du hast den Herzinfarkt oder den Herzstillstand ihrer vor. Und sie hat sich Sorgen gemacht um dich.
Richtig.
Und hat das in sich hineingegessen, ja. Gefressen.
Und hat vermutlich, das weiß ich nicht, hat vermutlich schon etwas auf dem Herz gehabt, aber sie ist nie in Kontrolle gegangen.
Ja.
Sie war eine Frau, die war Arzt, nur im Österreich, sie hat dann zweimal in ihrem Leben müssen notfallmässig ins Spital. Da hat sie auch ein schweres Ding gehabt. Aber man hat das einfach nicht gewusst. Oder?
Und vielleicht hast du es am Anfang gesagt, aber ich habe es schon wieder irgendwie vergessen. Vor wie viel Zeit war das?
Am 8. April.
Von diesem Jahr?
Ja.
Also noch frisch.
Also ich am 15. Januar.
Jawohl. Ich habe nicht mehr gewusst, ob es jetzt in diesem Jahr war.
Ja, in diesem Jahr.
Also wie ist dort nachher dein Leben überhaupt weitergegangen?
Ja, ich muss den Haushalt jetzt machen.
Nein, das ist jetzt gerade so technisch. Nein, aber in dem Moment, wo man dir angerufen hat und gesagt hat, du musst vorbeikommen und am Viertel ab 7 ist sie gestorben. Was ist?
Da hast du so einen Moment, hast gar kein Ding. Du gehst zum Bett aus, tust dich ein bisschen strählen, ein bisschen waschen, anlegen und gehen. Erster Zug. Dann auf das Basel-Laben und ins Spital. Da bin ich circa Viertel vor 6 Uhr dort gewesen. Und es ist dann noch so gewesen, sie haben dann noch gesagt, sie haben Gefährtschmerzen in den Beinen.
Ja.
Dann haben sie den Venenspezialist zugezogen. Ja. Und dann haben sie festgestellt, dass beide Beine zu sind.
Mhm.
Also kein Blut mehr durchgeht. Ja. Und wo dann natürlich das Blut durch ist, das haben sie können machen. Es war dann allerdings in der Nacht, als sie es gemacht haben. Ich war daheim gewesen. Und dann haben sie mir angerufen, die Operation sei gut gegangen, aber eben das Herz.
Ja.
Ich soll noch runterkommen.
Du, und hast du dann noch mit ihr schwätzen oder ist
Nein.
es gar nicht mehr?
Nein.
Weißt du noch, was das Letzte war, wo du wirklich so wie aktiv noch mit ihr hast können reden? Wann ist, was ist das gewesen? Wann ist das gewesen?
Ja, das ist sie bezogen. Also, wegen deiner Beine. Ich sagte, es wächst doch im Doktor. Mhm. Wegen deiner Beine.
Mhm. Und hat sie dort schon gespürt? Manchmal spüren ja die Menschen, wenn es Zeit ist für sie.
Nein,
hat sie
wir haben dann noch einmal geschwätzt. Mhm. Das kommt schon wieder gut.
Und, ja, ja. Und dann, ist ja. eben, dann, ist sie, dann ist wirklich, und bei dir ist der Boden unter den Füßen.
Weg.
Weg sie.
Weg sie.
Genau. Und jetzt, das sind, oh, jetzt kommt wieder rechnen, 7 Monate später. Wie geht es dir jetzt?
Es ist jetzt 8 Monate, ja.
8 Monate.
Es geht mir gut. Es ist gesundheitlich gut. Hingegen habe ich ein bisschen an, wenn Sie an sie denken, oder? Und
also gefühlsmässig, wie geht es dir denn
gefühlsmässig? Ich habe schon lange nicht mehr gesehen mit der Frau. Sie war ihre eigene Frau, sie hat immer schön ausgesehen, sie hat immer Hüte gehabt im Sommer
mhm.
und im Winter Kappen. Und sie war eine elegante Dame und hat sich immer gut gestylt.
Mhm.
Und jetzt ist das für eine
Sekunde
und die andere ist das weg. Und wenn ich jetzt das nicht gehabt hätte, wäre es eigentlich eine normale Sache. Wo ich das jetzt gehört habe, dass die so ein Thema haben. Man macht sich Vorwürfe. Vorwürfe würde ich jetzt fast ein bisschen sagen, ist übertrieben. Aber ich tue doch sagen, ich habe ihr das vorgemacht.
Das meinst du, dass du ihr das ja. vorgemacht hast?
Ja.
Ja, jetzt musst du irgendwie, ja, wie kommst du dann
ja,
wieder weg von diesen Gedanken? Man kann ja auch sagen, es ist ja, vielleicht eben genau
ich gehe viel raus, ich ja. rede viel, ich treffe viele Leute an und sage immer alle Mut zu sprechen und ich bin immer gut angezogen auch
ja.
und sehe es, was ich mir pflege und
ja.
Töchter dann auch, die sagen immer, hast du den Haushalt im Griff, ich kann waschen und alles.
Oder? Das ist schön. Du, ich danke dir vielmals. Ja. Wie alt bist du?
80.
Und du bist noch in dieser Wohnung und wirst noch lange in dieser Wohnung bleiben und hast dann schon etwas geändert in dieser Wohnung? Also,
noch nicht viel.
Noch nicht viel?
Noch nicht viel.
Kleider von ihr?
Sachen, sie hat Kleider, das haben wir ein bisschen entsorgt. Ja. Oder gegeben.
Ja.
Also den Kindern gegeben, Bekannten gegeben.
Mhm.
Und etwas haben wir in einen Sack da für Berghilfe.
Ja.
Das haben wir gemacht.
Aber sonst ist noch vieles von ihr da.
Es ist schon ein Schrank, hat es noch wahr drin.
Ja.
Dann die Schuhe haben wir gegeben.
Aber so vom Gefühl her, eben, sage ich dir
nur... Wird täglich besser.
Wird täglich besser.
Oder wenn ich heute wieder Leute antreffe, die ich kennt habe, die sagen, was, es geht allen. Und die Ruhe kannst du haben,
ja.
aber es muss weitergehen.
Ich wünsche dir auf jeden Fall auf diesem Weg alles Gute.
Ich danke dir vielmals.
Mach's gut, gell? Und danke fürs Gespräch. Ich bin froh,
dass ich angerufen habe.
Ja, wunderbar.
Aber das tut mich jetzt ein bisschen befreien.
Sehr gut.
Weil du sagst, man sollte das nicht haben. Ich meine, das ist ja nicht bewusst vorgemacht gewesen.
Nein, das ist nicht bewusst vorgemacht gewesen. Also. Das ist ein Gefühl jetzt. Genau, das ist jetzt einfach dein Gefühl, oder, das du
ja,
hast.
Ja, wenn ich hatte. Also
und,
extrem hatte am Anfang.
Ja, genau.
Extrem.
Ja.
Und jetzt ist warmt ab.
Wunderbar. Also ich mach's gut und eine gute Nacht.
Danke dir vielmals.
Mach's gut. Gell? Ciao, Rolf. Ciao. Tschüss. Dann machen wir weiter mit der Sandra, aber zuerst gebe ich noch mal schnell die Telefonnummer bekannt, 0800 00 22 20. Sandra, das ist Barbara.
Hallo Barbara, das ist Sandra.
Sandra, was ist es denn bei dir?
Also ich möchte dir mal wirklich ein Kompliment geben, dass du wirklich ganz eine gute Art hast, mit den Leuten reden.
Danke.
Dass du los bist und mir wirklich das Gefühl, es nimmt dich ernst. Das ist einfach wirklich eine gute Sache.
Wunderbar. Das ist ja eigentlich eben von der Redaktion her, von der ganzen Redaktion her, ist das eigentlich auch unser Credo, dass wir...
Das spielen alle mit.
Genau, wenn wir ja schon wollen, dass die Leute bei uns Geschichten erzählen, ihre Lebensgeschichten erzählen, dann ist es das erste Gebot von uns, dass wir euch die, die anrufen, mit Respekt behandeln.
Also ja, das und Vorurteile.
Genau.
Genau. Das also. Hat sie ja. Ja, eben... Schuldgefühl ist mir das vor allem ich an einen 3-jährigen Sohn.
Yeah.
Und er ist wirklich Goldschatz. Und ich bin im Pflegealter jetzt mit Motzen und nicht wollen und machen und tun.
Yeah.
Und er ist wirklich ein Goldschatz. Und ich liebe ihn. Und ich habe ihn bekommen mit einer Liebe, die leider jetzt nicht mehr funktionieren kann, weil der Kindsvater im Gefängnis ist. Und mein Schuldgefühl im Ganzen dahinter ist, dass er seit gut 2,5 Jahren seinen Sohn nicht hat gesehen.
Da gibt es keine Möglichkeiten.
Nein, das, klar gibt es Möglichkeiten, aber eben darum habe ich Schuldgefühl, weil es an mir liegt.
Ah, du willst nicht.
Molly möchte schon, aber ich weiß nicht wie. Ich weiß eigentlich nicht wie. Er ist wirklich ganz ein herzlicher Vater. Als er das erste halbe Jahr mit dem Kind verbracht hat, immer auf den Schultern getragen und Wägele wollen schieben und Windeln wechseln. Wunderbar. Also, ich muss noch sagen, er war Asylbewerber, also wirtschaftlicher Asylbewerber aus Marokko. Und ihm sind auch viele Steine weggelegt worden, weil einfach Behörden nicht wollen, dass er mit ihm Kontakt hat. Sie hatten Angst gehabt, dass er ihn entführt. Ganz klar. Ja. Und ich habe dann nicht gewusst, wie er reagieren darauf. Das Gefühl fühlt dann schon an, dass ich ihm vielleicht
eine Kurve in dem. Ja. Darf ich schnell, also wo hast du ihn denn kennengelernt?
Ja, eigentlich ganz so klassisch im Ausgang.
Ja. Und er ist dort als Asylbewerber schon da gewesen. Wie lange ist er denn schon da gewesen?
Ja, vielleicht ein halbes Jahr.
Ja.
Und wir haben wirklich innige Beziehung gehabt. Er ist immer noch. Er schreibt dem Sohn immer wieder schöne Briefe mit Zeichnungen von sich selber gezeichnet. Und schickt auch Geld, das er wirklich nicht zur Verfügung hat, aber gleich. Und ich habe es einfach immer noch nicht geschafft, die nicht einmal 2 Stunden Zugreise auf mich zu nehmen, um ihn zu suchen und ihm sein Kind zu zeigen.
Und an was liegt es denn, dass du es nicht schaffst? Weisst du es denn ein bisschen?
Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht.
Also Angst oder so? Vielleicht müssen wir noch schnell darüber reden, weil das wahrscheinlich alle Wunder nimmt. Was ist denn passiert, dass er im Gefängnis ist?
Ja, das ist eben leider noch eine Verhandlung und da weiß ich nicht, wie viel ich davon erzähle, aber dass ja das anonym ist.
Mehr oder weniger, also du weißt, dass man wahrscheinlich dann eben die Stimmen erkennt.
Ja, wahrscheinlich nicht. Es ist auch leider vor 2,5 Jahren anscheinend, es ist ja noch im Verfahren versuchte Tötung.
Ist er verwickelt drin?
Verwickelt, genau.
Okay, dann lassen wir das jetzt einfach, dass du da nichts... Es hat mich jetzt einfach Wunder genommen. Vielleicht ist das ein Grund, wieso dass du ihn... Nicht du ihn nicht mehr willst sehen, sondern dass du euer gemeinsames Kind ihm nicht willst.
Nein, ich habe ihn von Herzen gesehen. Ich denke jeden Tag an ihn und denke, ja, der Mensch ist so lieb. Und es ist ihm sein Kind. Und ich erzähle an meinem Sohn, schau, das ist dein Papa. Dann gibt es den und so. Ich sage natürlich nicht genau, wie wer was wo. Ja. Und, aber ich sage schon, dass es nicht gibt. Und er hat auch ein Selbstporträt von ihm erkannt, das er sich selber gezeichnet hat. Er sagt, ja, das ist ja der. Also,
so. Ich sehe, ja, super.
Der Papi, sagen wir jetzt, der Papi. Aber du, jetzt nochmal, ja. Ich will nochmal da zurück. Also, das sind ja, einerseits sind jetzt die Schuldgefühle da, dass du ja. deinem Partner, der jetzt im Gefängnis ist, den Sohn vorenthalten und eventuell sind ja die Schuldgefühle da, dass du deinem Sohn den Vater vorenthalten, weil genau. er im Gefängnis ist. Jetzt, genau. wie gehst du das jetzt an? Du kannst es ja nicht einfach so anstehen lassen jetzt, oder? Also, es muss ja irgendwie so, es muss etwas passieren. Was müsste denn im Positiven passieren, dass du jetzt eben die Reise würdest unter die Räder nehmen?
Es ist natürlich auch, er ist im Welschen, also französischsprachig, ja. Raum, inhaftiert, weil ich auch kein Französisch. Das tut schon mal ein bisschen verhindern. Es hat keine Ausrede, aber es tut einfach schon ein bisschen verhindern. So klar abmachen, was, wenn, wer, wo und wo. Und man hat auch ihre Regelungen, dass ein Kind bis 3 eben nicht mehr kommen darf. Oder einfach ein bisschen schwierig. Das ist, glaube ich, von Gefängnis zu Gefängnis so ein bisschen anders. Und
jetzt ist sie weg. Einfach rausgekehrt. Und wenn jetzt Sandra das noch hört, wie sie vielleicht Fernsehen schaut oder wie sie Radio hört auf SRF3, dann könnte sie vielleicht noch mal anrufen und die Fortsetzung mir erzählen. Und was machen wir jetzt weiter? Mit wem? Ah, okay, mit dem Roland, 57. Das ist Barbara Sali, Roland.
Guten Abend, Barbara. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Also, deine Schuldgefühle sind was? Oder wegen was?
Ja, es ist so, als ich in der Rekrutenschule war, als Grenadier, bin ich auch als Fahrer eingesetzt worden. Und ich hatte auch die Aufgabe, ein Pinzgau zu fahren. Mhm. Ich bin mit der Küchenmannschaft auf so eine Übung und einem Furrier, der neben mir gesessen ist. Und wir sind dann ein ganzes unwegsames Stress wieder aufgefahren. Und man hat mich dann nach einer gewissen Zeit hier instruiert, ich muss jetzt wieder runterfahren mit dieser Küchenmannschaft und dem Furrier. Es war sehr dunkel, hat Nebel gehabt. Irgendjemand hat mir noch gesagt, ich soll wenig Licht machen. Und dann bin ich die Straße abgefahren, der Stress, in so einem Fahrwerk, in der Mitte eine Wiese und außen so Kies. Und irgendwann bin ich wahrscheinlich in ein Loch hineingefahren oder einfach über das Board ab.
Ja.
Man muss sehen, man war damals 20, da ist man noch nicht so routiniert im Autofahren. Mhm. Auf jeden Fall hat sich der Pinzgauer ab dem Strössli gerutscht und hat sich überschlagen. Die sind sehr anfällig auf das. Und wir haben sich dort 3-4 Mal überschlagen. Und wir sind dort unten gelegen. Natürlich ein grosses Geschrei und alles ist natürlich da drin gewesen. Alle haben geschrien und sich weh gemacht. Ich war eigentlich der Einzige, der noch können, sich befreien aus dem Auto. Mhm. Der Pinzgauer hatte eine Platzwunde am Kopf und bin dann in meinem Schock zurückgelaufen zu meiner Einheit und bin das denen schildern. Und dann ist natürlich alles aufgekreuzt da. Ich bin dann mit dem Furrier zusammen, bin ich dann in einer Ambulanz ins Spital gefahren worden, Blaulicht. Ich habe ihn immer gehört, dass er an einer Lungenherzmaschine angeschlossen war. Auf alle Fälle ist er das ist so in der zweiten, drittletzten RS-Woche gewesen, ist er etwa einen Monat nach der Rekrutenschule gestorben.
Was hat das mit dir gemacht? Also du bist dort auch 20 gewesen, ja, 21,
ja,
oder?
Ja, ich bin 20 gewesen, ja, wahrscheinlich 23.
Ja.
Und das ist natürlich, ich sage jetzt, für so ein junges Leben ist das natürlich eine ganz einschneidende Ereignis gewesen.
Eben, jetzt sind ja irgendwie 34 Jahre vergangen seither, wenn du 54 bist. Also kommt dir das immer wieder mal in Sinn? Kommen die Bilder?
Das kommt mir immer in Sinn. Vor allem die Situation, wo wir dann einfach in das Spital gefahren sind und hinter die Maschine
geklopft
haben.
Ja.
Und das ist mir eigentlich sehr geblieben.
Ja.
Das ist einfach, man ist ja damals wirklich noch sehr jung. Man hat auch nicht die Eltern. Und das ist eigentlich... das ist eigentlich die Situation. Man ist wirklich im Leben an einer extremen Aufgabe, bekommen. Es ist natürlich so gewesen, dass natürlich gerade eine Untersuchung
eben das habe ich eben genau. Das ist ja dann so wort,
das passiert. Das ist natürlich wie im Film. Also es kommt da auf Deutsch gesagt das höchste Tier. Man wird irgendwo da in so einen Verhandlungsraum gebracht. Die Verhandlung hat 4 Stunden gedauert. Das ist mir heute noch, wie es gestern wäre. Am Mittag hat es Ravioli gegeben. Und es ist mir wie ein Film. Und irgendwann war ja auch die RS fertig gewesen. Und dann bin ich danach dienstlich noch mal aufgeboten worden. Und der Katalog ist natürlich, ich sage jetzt, wenn man das sich anhört, der juristischen Begriffe nicht ganz im Klaren. Da kommen natürlich so Wörter wie fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung oder die von dieser Küchenmannschaft, die haben sich eigentlich sehr schnell wieder erholt. Dann auch fahrlässige irgendwie Verschleuderung von Militärmaterial und.
Ja, genau. Das ist ein Rattenschwanz dann hinterherkommen, oder? Aber ja, was, also jetzt einfach so, dass, wenn du jetzt nochmal zurückdenkst, oder? Also, etwas anderes hast du ja gar nicht machen in dieser Situation. Du hast ja müssen dort abfahren. Und bist du dann schnell gefahren? Wahrscheinlich ja nicht, oder?
Nein, es war im Schritttempo.
Im Schritttempo?
Ja, aber man hat einfach nicht viel gesehen. Oder? Man macht sich natürlich den Schuss gewiss. Man sagt, ja gut, man ist ausgebildeter Fahrer, man sollte das ja können.
Ja.
Aber es ist einfach passiert. Und das ist einfach die grosse Schuld, die ich heute habe. Habe ich gesagt, ich das können verhindern. Ist das ein Vorteil gewesen? Ist dort ein Loch gewesen? Oder ist die Straße nicht befahrbar gewesen? Und das hat mir dann also extrem schaffen gemacht, vor allem gerade am Anfang.
Hat es dann dafür bei diesem Verfahren, hat es nachher eine Strafe abgesetzt oder nicht für dich?
Ja, es war so gewesen, dass der Fall ist wirklich sehr eingehend untersucht wurde. Und man hätte vor allem aufs Leumundzeugnis geschaut, was ich damals hatte. Das ist natürlich völlig unbeschadet ist, bin ich da noch gewesen, gut wie 20.
Ja, meistens, ja. In der heutigen Zeit vielleicht weniger. Ja, aber ja, einfach unbeschadet, ja.
Ja, das ist eben so, ich bin damals noch, ich wäre eigentlich an dem Wochenende, wo das passiert ist, nachher wäre ich mit meinem Vater an den Waffenlauf gegangen. Das hat sich eigentlich auch nicht sehr positiv ausgewirkt, weil ich militärisch unverdienstlich noch tätig war, also im Prinzip ein guter Schweizer. Ja. Meine Eltern haben extrem zu mir geschaut, das Geschäft hat extrem zu mir geschaut, also mir Rückhalt gegeben. Sind aber das hat alles eigentlich, das hat nicht viel genützt, oder? Ja. Weil man hat den letzten Endes, muss man das ja dann mit sich selber vereinbaren. Weil man
ja, genau.
Muss man sich aufleben, dass man sich um das Leben zerstört hat.
Ich will nur noch schnell das noch mal aufnehmen wegen der Strafe. Oder? Manchmal ist es ja irgendwie eben Schuld und Sühne. Und dass ja Menschen, die im Gefängnis sind, die sitzen der Strafe ab. Und vielleicht lindert das dann auch zum Teil die Schuld oder das Schuldgefühl. Darum habe ich das gefragt. Hat es bei dir auch eine Strafe abgesetzt? Also,
nein, ich bin freigesprochen worden. Also ja. Ein paar ist eingestellt worden. Das heisst einfach, ich bin letzten Endes juristisch bin ich nicht schuldig gewesen.
Aber moralisch?
Das ist einfach wahrscheinlich interessant für die Situation. Man ist eigentlich juristisch freigesprochen, aber man hat eigentlich ein moralisches Problem.
Ja.
Und das gibt einem eigentlich jahrelang zu arbeiten.
Hast du dann einmal, um das irgendwie auch für dich können lösen oder dich zu versöhnen mit dem, hast du dann einmal Kontakt aufgenommen mit den Angehörigen vom Furier?
Ja, es war eben damals so, es hätte ein Militärbegräbnis gegeben und ich muss ehrlich sagen, ich habe damals den Mut nicht den Eltern ins Auge zu schauen. Und meine Eltern haben das gemacht.
Ja.
Und ich bin aber nachträglich an seinen Wohnort gegangen und bin auf den Grab gegangen.
Mhm.
Und habe das eigentlich auf die Art mit der Situation versucht zu klären.
Also mit ihm quasi selber?
Ja, und es ist mir interessant, meine Eltern haben ja mit seinen Eltern geredet. Und, ja. Es ist ja so, dass die Eltern das Vollverständnis hatten, dass ich da Hemmungen habe, in die Augen zu schauen. Und das ist eigentlich für mich auch, das ist eigentlich für mich sehr wichtig gewesen, dass die Eltern eigentlich dass, mir keine Schuld zugeschoben haben.
Wie ist denn dein Leben? Du hast gesagt, es ist ein jahrelanger Prozess, oder? Und das kommt immer wieder. Wie ist denn? Es ist prägend, Und wie ist das Leben denn bei dir weitergegangen mit dem ständigen Schuldgefühl, das da war?
Gut, das hat sich mit der Zeit immer verkleinert. Natürlich bin ich heute immer noch der Meinung, ja, ich hätte das irgendwie können verhindern. Das wird immer da sein. Man gibt sich immer irgendwie einen Vorwurf. Auf der anderen Seite muss ich sagen, der Rückhalt, den ich bekommen habe von allen Beteiligten, die mir einfach geholfen haben, haben das natürlich auf ein sehr relativ kleines Minimum reduziert, in dem Sinn. Aber es bleibt immer eine Restschuld da und die werde ich wahrscheinlich mitnehmen.
Und was eben, genau, aber was macht man mit so einer Restschuld? Also wie sieht die aus? Wie ist das Gefühl da dazu?
Ich habe das im Wesentlichen mit mir selber eigentlich vereinbart. Ich habe nie mehr so etwas erlebt, glücklicherweise.
Ja.
Ich kann einfach sagen, es war ein Zufall gewesen, letzten Endes, ein dummer Zufall. Vielleicht hat es ein anderer Fahrer auch gereicht. Aber ich glaube, es ist eine Frage von der Zeit, dass sich das extrem verkleinert. Und es ist, glaube ich, für alle, die halt einfach auch ein Problem haben, Zeit hält Wunden.
Mhm.
Zweitens ist wahrscheinlich, dass einem halt einfach in dieser Situation die Familie, Freunde sehr gut können helfen.
Mhm.
Und was mich letzten Endes extrem gestützt hat und wirklich die Schuld sehr stark reduziert hat, ist, dass meine militärischen Vorgesetzten eigentlich auch mit mir geredet haben.
Und ach, das ist super, ja.
Ich habe gerade nochmal den Prozess so weitergezogen, dass ich das Jahr eigentlich den Leutnant, der damals mein Schulgeführer war, habe ich getroffen. Und der hat mir die Situation nochmal bestätigt, dass das eigentlich alles damals gut gegangen ist. Also ich habe das eigentlich über jetzt quasi 3 Jahre gezählt.
Ja, Wahnsinn.
Ich habe das eigentlich irgendwo versucht zu bewältigen. Aber ja, man hat immer irgendwo dabei.
Das glaube ich. Du, danke dir, dass du angerufen hast und darüber erzählt hast, weil das ist wirklich ein einschneidendes Erlebnis, das mich jetzt auch, wie das manchmal vorkommt, berührt. Und ich hoffe, dass es dir gut geht jetzt da dabei.
Ja, danke vielmals.
Und mach's gut, gell? Eine gute Nacht. Ciao, Roland. Tschüss. Das war es von unserer Seite. Wir sehen uns in einer Woche wieder. Ganz ein anderes Thema, dann geht es nämlich um eure Mutter. Ganz genau geht es darum, das habe ich von meiner Mutter. Was ist das bei euch? Sind das vielleicht Talente? Sind das Interessen, die ihr teilt mit ihr? Oder gibt es irgendetwas, wo ich so denke, nein, jetzt stehe ich vor dem Spiegel und jetzt sehe ich gleich aus wie meine Mutter und das wollte ich doch eigentlich nicht sein. Also, das in einer Woche. Nachtwache@srf.ch wäre unsere Adresse für eure Geschichten. Macht's gut. Tschüss zusammen.
Eine Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.